Einen wunderschönen guten Morgen, hört Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar einen guten Björn, guten Morgen.
Guten Morgen, Micha.
Der Mann mit dem Doktortitel.
Anscheinend.
Anscheinend. Ich nenne mich immer gern Dr. Speckobst, weil das klingt so lustig. Wenn ich zum Arzt gehe, weißt du, und das Namensschild, das finde ich geil.
Ich glaube, Manu nennt mich Professor.
Oder Professor geht halt auch irgendwie. Ja, stell dir vor, du gehst zu einer Vorlesung und da steht dann Professor Speckobst.
Fänd ich cool, aber dazu müsste ich irgendwie erstmal renommiert genug sein und irgendjemand mich in der Uni ertragen dafür, dass ich da eine Vorlesung halten darf. Aber dann hätte ich gerne so einen Titel. Aber dafür müsste ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen als einfach nur Videos online. Ich glaube, dafür gibt's noch keine Doktortitel. Wir sollten dran arbeiten, dass man auch seine Masterarbeit einfach oder seine Doktorarbeit als Video abgeben kann. Aber ja.
Das wäre großartig, ein hehres Ziel, das wir anstreben sollten. Dann bist du ja auch quasi auf dem besten Wege, Video-Essays zusammen mit vielen anderen YouTubern zu etablieren. Und ein so ein Ding, das eigentlich, was du ja schon mal in der Vergangenheit gemacht hast und so, was aber auch immer wieder als Thema vorkommt, sind japanische Spiele, japanische Rollenspiele. Und du hast auch ein Video, zwar kein Essay, aber auf jeden Fall ein Vorschauvideo zu Dragon Quest 11 bei dir drin. Und das ist auch tatsächlich heute unser Thema. Dragon Quest 11. Der Mammut. Um es mal so zu sagen. Ich lade mal ganz kurz ein. Also Dragon Quest 11 ist, wie unschwer zu erkennen, der 11. Hauptteil von einer großen japanischen Serie, die es eigentlich schon seit eigentlich über 30 Jahren gibt. Ne? Ich glaube, 89 ist der erste Teil rausgekommen.
Mitte 80er, glaube ich. Ne? So ungefähr sogar, ne? müsste das gewesen sein.
Vielleicht fällt die, wie bei der Hotelzimmertür, die 9 so runter und ist dann doch eine 86, wissen wir nicht, so ungefähr ohne Dreh. Und auf jeden Fall gibt's diese Reihe schon extrem lange und es ist gerade in Japan doch eigentlich eine richtig fette Traditionsreihe, oder?
Ja, es ist ja so die Traditionsreihe, also Dragon Quest steht ja für Tradition, also man gerade jetzt, ne, es ist zwar der 11. Teil mittlerweile, es ist der erste Teil auf einer aktuellen Konsolengeneration für die PlayStation 4. In Japan ist das Ding auch noch, eben weil es so traditionell ist, ist es auch für den 3DS noch rausgekommen. Die haben da wirklich so eine Portierung gemacht, bei der das Spiel auf dem oberen Bildschirm aussieht wie so die Dragon Quest 7 und Dragon Quest 8 Ports, die sie gemacht haben. Und auf dem unteren Bildschirm hat man die ganze Zeit so eine SNES-Karte und die Charaktere laufen auch rum wie wie in so einem Super Nintendo Dragon Quest. Die Version ist leider nicht bei uns portiert worden. Es ist auch immer noch eine Switch-Version angekündigt. Keine Ahnung, was sie mit der machen werden. Aber ja, also Dragon Quest ist die Traditionsserie in Japan. Da hat sich auch, ehrlich gesagt, kaum was verändert. Ich habe ja die japanische Version gespielt und es ist dann total interessant gewesen, jetzt diese Woche nochmal die westliche reinzulegen und dass da tatsächlich wieder einige Sachen verändert wurden, die es weniger traditionell machen. Also wenn Leute hier sich jetzt schon irgendwie das Spiel ansehen und denken, das ist aber noch ein bisschen, ne, fühlt sich vielleicht so ein bisschen altbacken oder sonst was an. Also die japanische Version ist nochmal ein paar Schritte zurück.
Ja, lass uns mal ganz kurz die Hörer abholen, die vielleicht nicht so viel Plan halt von Dragon Quest generell haben. Also wie gesagt, Traditionsserie. Akira Toriyama ist so ziemlich das Auffälligste an der Dragon Quest-Reihe, kann man sagen. Das ist der Zeichner, der auch Dragon Ball zum Beispiel gezeichnet hat. Und der hat diesen ganz prägnanten Stil mit diesen riesigen Augen. So würde ich das jetzt beschreiben. Der hat auch an so Spielen wie Blue Dragon zum Beispiel mitgearbeitet. Und der Toriyama-Stil, der begleitet eigentlich schon seit jeher Dragon Quest, oder? Der war doch von Anfang an dabei.
Der ist von Anfang an der Charakter und der Monster-Designer, genau.
Genau. Und auch der Komponist, über den wir gleich nochmal einen extra Abschnitt bestimmt haben, war, glaube ich, aber der ist auch schon so ziemlich seit Anfang an dabei und so. Und die Namen haben sich verändert. Und auch der Macher, jetzt liegt mir der Name auf der Zunge. Wie heißt er nochmal?
Ich weiß es gerade auch ehrlich gesagt
nicht. Oh Gott, der Kaffee wirkt doch nicht. Jedenfalls der Vater der Reihe, ich werde das parallel recherchieren, der Vater der Reihe ist tatsächlich der ist halt auch seit Anfang an drin. Also wirklich die Leute, die vor 30 Jahren dieses Spiel gemacht haben, Das sind die Menschen, die jetzt auch Dragon Quest 11 machen. Also das heißt, also so traditionell geht's überhaupt gar nicht. Also man hat da wirklich die Leute reingepackt, die, ach, Yuji Horii natürlich. Oh, witzige ist.
Natürlich. Es lag mir auf der Zunge. Aber ja, der ist immer noch Director gewesen vom neuen, ne?
Ja, genau. Und das ist witzig, weil ich hatte auf der Gamescom auch ein Interview mit ihm und mir ist jetzt gerade echt, also das Gesicht habe ich vor Augen gehabt, aber nicht den Namen. Boah, ich bin so schlecht im Namensgedächtnis. Aber der ist auf jeden Fall dabei gewesen. Also der, also die, das sind alles die Traditionsleute, die sind alle am Start und haben 30 Jahre später quasi dann eine Neuauflage gemacht. Und das heißt eigentlich auch, ist auch schon ein Hinweis darauf, dass viele Dinge ja eigentlich auch beim Alten gewesen sind, ne?
Ja, also es ist wirklich im traditionellsten Sinne, man hat eine ganz typische Struktur, startet wieder als der, ja, namenlose Held, also man kann sich eben selber wieder benennen, auch ein stummer Protagonist, der dann im Verlauf der Handlung das Königreich beziehungsweise die Welt rettet, auf der Reise verschiedenste Leute kennenlernt, die in seine Truppe kommen, die allesamt so klassische, rollenspieltypische Klassen einnehmen. Man stellt sich da dann immer eine Truppe von vier Leuten zusammen und kämpft eben auch in, ja, traditionellen, rundenbasierten Kampfsystemen, die nicht wirklich viel zusätzliche Mechaniken oder Schnickschnack jetzt beinhalten. Also es ist, Dragon Quest ist eine Serie, die im Gegensatz zu Final Fantasy, was ja gerade seit Teil 12 versucht, sich immer so ein bisschen neu zu erfinden, zu bunten, zu modernisieren und eben auch neben Japan an die westlichen Fans, ja, sich da eben so ein bisschen dran zu holen, ist Dragon Quest etwas, was rein traditionell für den japanischen Markt gemacht wird. Und ich meine, ich glaube, wir in Europa, der 8. war auch, glaube ich, der allererste, den wir überhaupt jemals erst bekommen haben. Also, ja. Das ist wirklich eine Serie, die ist für Japan gemacht und alles andere ist dann nice to have.
Richtig, also da sind halt Teile dann später portiert worden auf den 3DS, ältere Teile. Und auch, ich glaube, 7 gibt es dann zum Beispiel auch als Portierung, wenn ich mich nicht alles täusche. 9
genau, gibt es als das 3DS-Remake ist, glaube ich, das war ein ziemliches Wunder, weil Dragon Quest 7 ist sehr bekannt dafür, eines der größten Spielskripte aller Zeiten zu haben. Also es gibt da sogar irgendwo ein Exemplar von den Original ausgedruckten Skripten und das sind irgendwie stapelweise Papiertürme und bis unter die Decke. Und da hieß es einfach immer, ja, das würde sich nicht lohnen. Und ich glaube, wir haben das Remake auch, oder was heißt Remake, dass dieser 3DS-Port, den haben wir erst, ich glaube, 2 Jahre, nachdem der in Japan ist, bekommen. Und das ist echt ein gigantisches Spiel. Und da wurde schon ein bisschen was drin gekürzt, gerade vom sehr langen Opening.
Schon abgefahren. Und das ist auch schon ein gutes Indiz darauf, was einen auch in Dragon Quest 11 erwartet, weil die ganze Geschichte, die sich um den sogenannten Lichtbringer dreht, also du spielst ja diesen, wie du sagst, diesen namenlosen Helden, der rettet natürlich alle. Das ist so, also insofern 0/15 vom Plot her, so nur der Rahmen, also der ist halt so gesetzt, dass es halt ganz klassisch Rollenspiel ist, du machst halt diese Heldenreise. Aber die, diese ganze Struktur und auch die ganze Story, die ist super linear. Also du hast vielleicht sogar viel linearer, als es bei anderen Spielen von Square Enix oder von anderen japanischen Rollenspielen heute mittlerweile gewohnt ist. Also du hast ja auch so Sachen wie Final Fantasy 15, wo es zwar auch einen linearen Plot gibt, aber du links, rechts 325 andere Sachen machen kannst und das Spiel ist dann wiederum unterteilt in so einen Open-World-Teil und Dingens. Dragon Quest ist da strenger strukturiert, also du hast wirklich die Story ganz stark im Vordergrund, so sehr, dass eigentlich auch Nebenquests relativ in den Hintergrund geraten. Also man im Vergleich zu anderen Rollenspielen relativ weniger Nebenquests, das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Nebenaufgaben, die man da machen kann, weil sich das ganze Ding halt voll auf seine Story konzentriert. Und die Story ist tatsächlich, es ging jetzt langweilig, du, der Held, der irgendwie eine, so unsere Bestimmung erfüllen muss, bla bla bla, das hat man alles schon gesehen und die erste halbe Stunde denkt man vielleicht auch, na, ist ein bisschen öde. Und dann aber, je weiter du spielst und je mehr Charaktere du kennenlernst und je weiter sich das Ganze entwickelt und je größer auch deine Heldentruppe wird, mit der du dann diese Reise durch diese Welt antrittst, desto besser, fand ich, wird die ganze Story.
Ja, also wir hatten ja so ein wir hatten ja so schon das kleine Vorgespräch, dass ich ja anscheinend auch die Reise an sich ein bisschen bisschen besser fand. Von der Struktur her würde ich es eigentlich, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ehrlich gesagt mit so Pokémon vergleichen. Mhm. Weil du auch eine Welt hast, die du in einer, ne, du kannst von Anfang an die Karte aufmachen und die gesamte Welt sehen. Und du hast eine sehr lineare Vorgabe, wie du durch diese Handlung geführt wirst. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche großartigen Schranken dir im Weg liegen, aber einfach so, wie die Handlung vorangetrieben wird. Es gibt recht früh so einen Punkt, wo du an einen anderen Ort gelangst und dann einfach dieser natürliche Fluss, dem du folgst, ist so einmal quer über diese Karte und man geht dann so durch verschiedene Typen von Gebieten. Du hast dann so ein Gebiet mit so heißen Quellen, du hast einen Dschungel, so ein Regenwald-Tropengebiet, du hast ein Wüstengebiet, alles Mögliche. Und wie du ja schon richtig gesagt hast, währenddessen hast du nicht wirklich diese großartigen Nebenquests. Das Ganze ist meist dann an das Endgame geschoben. Also wie genau. Ich eben auch finde, dass es in dem Pokémon ist. Du hast dann, machst halt diese ganz normale Reise durch, erkundest dabei fast automatisch alles auf dieser Karte. Und dann gibt es nach Abschluss der Handlung, beziehungsweise kurz vor Abschluss der Handlung, kannst du noch zusätzliche Einzelgebiete bereisen und verschiedene Aufgaben und Nebenquests machen und später eben auch noch Bonus-Dungeon. Also das ist eben da auch sehr traditionell. Da muss man sich im Vorfeld drüber bewusst sein. Ich finde, das ist jetzt auch nichts, was irgendwie inhärent, keine Ahnung, negativ ist oder so, weil mir gefällt das, dann ab und zu wieder so ein Spiel zu haben. Aber falls man jetzt irgendwie glaubt, man hat diese riesige offene Welt oder so, wie es jetzt ein Final Fantasy 15 oder so hat oder ein Witcher, das muss man sich von vornherein abschminken. Es sind einzelne Gebiete, durch die man durchgeht. Die sind zwar ein bisschen größer und da kann man auch was erkunden. Die Dungeons sind jetzt auch nicht wirklich expansiv oder haben das total krasse Level-Design ist, aber ich finde, das führt eben dazu, dass das Spiel auch ein sehr striktes Pacing hat. Also du kommst wirklich gut voran, Punkt für Punkt. Gerade in der ersten Hälfte hast du sehr gesetzte Intervalle, bei denen du immer wieder neue Charaktere hinzubekommst. Du bist ja eine gute Zeit lang alleine, bis du in das erste Schloss reinkommst und da gefangen genommen wirst. Mhm. Dann kriegst du den, ich weiß gar nicht, wie die den im Englischen jetzt nochmal genannt haben, ich glaube, Eric, diesen Dieb, den du hinzubekommst.
Ja, genau. Erik heißt er, glaube ich, auch im Deutschen. Ja.
Genau. Und und dann kriegst du danach eben auch wieder, ne, dann hast du noch so zwei Mädels, die hinzukommen, so ein Duo. Du kriegst noch so ein, ich glaube, Zirkus-Typ ist der am Anfang, der so ein bisschen dieser Chauvinist der Gruppe ist. Und so ein bisschen der Know-it-all und sich nach vorne stellt. Und später kriegst du auch noch so eine taffe Kämpferin und einen älteren Mann noch hinzu. Das ist dann so diese Basistruppe, man hat. Also es sind so mehrere Charakterstereotypen, die aber, wie ich finde, auch ganz gut ausgearbeitet werden im Verlauf der Handlung. Also da hatte ich wirklich nicht mit gerechnet, dass die Charaktere bezogen auf dieses standardisierte JRPG Spiel und auch die Tropes doch so viel Tiefgang und Charakterentwicklung bis zum Ende hinbekommen.
Ja, ist auch meine absolute, also das ist auch so ein Punkt, den ich total lobe bei diesem Spiel. Ich fand das ist wirklich eine schöne Reise, die man da macht. Also die Truppe wird dann immer größer. Ich finde auch die Art und Weise, wie die größer wird, ist auch wirklich immer sehr, ja nicht sehr organisch, aber halt auf eine Abenteuerart ganz gut gelöst. Also so, wie du die Figuren triffst und so. Manchmal weißt du das vorher auch gar nicht. Du redest dann irgendwie mit irgendwelchen NPCs. Ich will jetzt gar nicht verraten, wer, aber und du denkst, es sind einfach nur so Nebencharaktere. Und dann stellt sich heraus, das werden dann später deine Begleiter. Das ist ziemlich cool gelöst. Also das ist auch nicht immer so offensichtlich, wer jetzt wirklich dann dein Abenteuer später begleiten wird. Und es gibt einfach diese Szenen, wo du dann irgendwie zusammen an einem Lagerfeuer sitzt und so und dann sitzen die ganzen Helden drumherum und unterhalten sich und so. Und das fühlt sich einfach sehr wohlig und warm an. Ich finde, das ist einfach ein cooles Gefühl, das sie dann transportieren. Und da mit dieser gemeinsamen Reise, da passieren natürlich auch dramatische Dinge. Und ich habe mich wirklich ein bisschen dabei erwischt, wie ich an einigen Stellen eine Träne wegdrücken musste, weil es wirklich sehr, sehr traurig und dramatisch an einigen Stellen wird. Und fand ich richtig gut. Also die Story und so hat mir dann doch erstaunlich gut gefallen. Obwohl wirklich echt die erste 1, 2, 3 Stunden, du denkst dann die ganze Zeit, oh, das ist ja alles 0:15 und wird das Ganze überhaupt noch gut. Das hier, also da kann, glaube ich, da können wir beide versprechen, die Geschichte wird am Ende wirklich interessant und cool und lebt auch vor allem von den Figuren. Also der Plot bleibt nach wie vor einfach, ist jetzt nicht, dass da der Megatwist kommt oder so. Aber die Gespräche zwischen den Figuren und so, die Beziehungen zwischen denen und so, das ist wirklich gut geschrieben. Und hätte ich deshalb dann auch bei der Geschichte. Also das hat mir echt super gut gefallen. Ja, aber das Ding ist mit der offenen Struktur, da können wir ja auch, glaube ich, ganz grob einteilen. Also es gibt ja im Grunde genommen die großen Oberwelten, die großen Landschaften. Dann gibt es halt Städte und Dungeons. Das sind so die grobe Unterteilung, die würde ich jetzt irgendwie so vornehmen. So ist das Spiel im Wesentlichen unterteilt. Wie fandst du denn die Dungeons?
Ja, das hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Sie sind sehr einfach strukturiert. Ja. Also es ist meistens so, es gibt so einen linearen Pfad und dann siehst du schon, ah, okay, hier ist die Abzweigung und wenn ich der folge, dann ist am Ende eine Truhe. Und das war's. Ich find's nicht ganz so schlimm wie zuletzt in Octopath Traveler. Mhm. Das hat mich echt einfach nur frustriert. In dem Spiel war es ja schon so, ich sehe ja schon das Ende dieser Abzweigung. Das ist ja wirklich einfach nur so diese 5 Meter extra laufen bis zur Truhe. Ja. Da hat Dragon Quest 11 schon ein bisschen mehr Abzweigungen und aber es ist jetzt nicht irgendwie sowas, ne? Gerade wenn ich nebenher irgendwie noch so einen expansiven Dungeon Crawler wie irgendwie Shimigami Tensei Strange Journey spiele, was natürlich auch einen anderen Fokus hat, also es ist ja reines Dungeon Crawling Gameplay, aber wenn man sowas irgendwie spielt und sich da in so einem Dungeon wirklich drin verlieren kann und es mehrere Mechanismen und Rätsel gibt, auf die man achten muss, mehrere Ebenen, die Einfluss aufeinander haben. Und hier ist einfach nur dieses so, ja, okay, ich gehe jetzt halt durch, eine Abzweigung, okay, gehe ich jetzt mal links, am Ende eine Truhe, alles klar, wieder zurück und den anderen Weg entlang. Und genau, hier kommt jetzt hier ist der große Raum, dahinter ist nichts mehr, das wird wohl der Boss sein. Ah, da ist der Boss, okay, alles klar.
Das ist leider super, super, also das ist der Punkt, wo das Spiel dann wiederum zu klassisch ist, weil es dann halt Dungeons halt auch so darstellt. Ja, also das hat vielleicht früher irgendwie mit so alten 2D, 2,5D-Systemen ganz gut funktioniert, diese Art und Weise der schematischen Darstellung. Du hast halt wirklich auch nicht Dungeons, die in irgendeiner Form organisch wirken, also plausibel in ihrem Aufbau, so dass du dir jetzt sagen könntest, okay, das ist jetzt eine Tempelanlage oder so, die irgendwie logisch strukturiert ist und es ist dann wiederum auch nicht so interessant gestaltet wie zum Beispiel ein Zelda-Dungeon oder sowas irgendwie, sondern es sind wirklich dann so, als hätte man so einen Editor genommen, der in so Hexafeldern arbeitet, in so quadratischen Feldern und da dann wirklich so Tunnel entlang gezogen ist. Sieht sehr, 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 sehr blockig aus und es ist, die Räume sind auch super reduziert, also im Vergleich zum restlichen Spiel, das wirklich hübsch ist und gerade so die Städte sehen echt cool aus oder so viele Außenareale sind so die Dungeons irgendwie so der Punkt, wo du denkst, okay, also hier hat sich wirklich nicht viel getan und auch leer und trist und etwas öde. Also das war, fand ich so, waren für mich die Lowlights in diesem Spiel, mich durch diese kargen Räume irgendwie zu bewegen.
Ja, ich habe auch lieber in den offenen Gebieten gekämpft und da teilweise eben auch ganz gerne so ein bisschen Zeit verbracht, gegrindet, mir das angesehen. Ich muss sagen, das ist Unreal Engine 4.
Ich glaube schon, ja.
Und wo ich halt wirklich erstaunt war, wie gut sie darin diesen cartoony Anime-Look transformiert haben. Also nicht nur auf die Charaktere bezogen, sondern auch auf die Umwelt. Also gerade so das erste Gebiet, das ist ja so ein bisschen mit Klippen und Wäldern bestückt. Und gerade so die Felswände, wo ich eigentlich, ne, gerade aus so Unreal-Sachen immer dieses kahle, realistische, langweilige Block gewohnt bin, fand ich sehr gut, dass sie so einen richtig guten Mittelweg zwischen jetzt nicht zu krass irgendwie super einen Shader oder sonst was drüber gelegt haben, sondern eben es wirklich geschafft haben, dass es zwar einen Anime-Cartoon-Look hat, aber immer noch so was, ja, plastisch-haptisches irgendwie dahinter. Und das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Welt. Also dieser ganze Look und wie sie es geschafft haben, das in Unreal zu transformieren, fand ich wirklich fantastisch. Ja. Also das ist ein unfassbar wunderschönes Spiel. Ne, du hast ja gesagt, bis auf diese ein bisschen kargen Dungeons oder so. Aber auch die Städte sind einfach wunderbar. Die Charaktere sehen hervorragend aus. Und ich meine, also Toriyamas Monster-Design sah noch nie so fantastisch aus, einfach nur. Und das sind ja so Kreaturen, die hast du in anderen Rollenspielen einfach nicht. Ne? Dragon Quest nimmt sich zwar trotzdem in seiner Handlung ernst, aber die Monster sind einfach diese, das ist weniger Dragon Ball und mehr Dr. Slump. Also Toriyama war ja eigentlich früher, ne, bevor, weil Dragon Ball war auch am Anfang zwar eine Fight, also eine Kampfserie, aber hatte mehr so Adventure und Comedy im Vordergrund eigentlich. Und gerade seine alten Sachen waren eben auch mehr auf Slapstick basiert. Und das kommt halt in diesen Charakteren immer noch genauso hervor, wenn du da irgendwelche, ne, diese Hauptgegner sind diese blauen, knuddeligen Slimes mit ihren Zungen. Und dann hast du eben auch Gegner, so Ritter, die auf diesen Slimes reiten. Du hast irgendwelche Gurken, die herumtanzen mit Speeren in der Hand. Und selbst irgendwelche Teufel oder Dämonen sehen immer total verspielt und niedlich auf ihre gewisse Art und Weise aus. Mhm. Und das zieht sich auch durch die ganzen Welten. Also da hat man wirklich einfach eine unfassbar großartige Vielzahl von Kreaturen, die natürlich auch aus der Serienhistorie zehren können und so einen Fundus an bestehenden Kreaturen haben, aber eben auch neue Sachen hinzunehmen können. Und das ist von vorne bis hinten allein deswegen immer schon Spaß gewesen, die Oberwelt zu erkunden und die ganzen Kreaturen zu sehen. Vor allem, weil es keine Zufallskämpfe sind. Also du siehst ja dieses Mal tatsächlich auf der Oberweltkarte Gegner, kannst die so angreifen und das Kampffeld baut sich dann um dieses Gebiet rum auf. Das fand ich, obwohl es halt trotzdem immer noch klassisch rundenbasiert ist, du kannst auch so rumlaufen, das bringt zwar nichts, aber
es ist, also das ist erstens, das ist richtig geil, also die Zufallskämpfe fallen weg. Ich bin ein totaler Feind von Zufallskämpfen. Ich kann, ich mag japanische Rollenspiele, auch die alten unheimlich gerne, aber was mich immer abfuckt, ist dann über so eine Karte zu laufen und dann wirst du plötzlich irgendwo reingeworfen. Das passiert ja nicht. Also du kannst alles sehen, kannst auch alles umgehen. Also du kannst auch, wenn du keine Lust auf Kämpfe hast, einfach drum rumlaufen, hat man meistens immer eine Chance für. Kämpfen muss man also nicht unbedingt. Ich wollte mal zu diesem Monster-Design, ich wollte dich dann noch mal unterstreichen. Ich finde auch, die sind so geil animiert. Also die haben irgendwie alle so, die haben alle so lustige Bewegungen halt auch. Also das ist ja ein Ding, sich sowas auf dem Papier auszudenken und zu sagen, okay, das sieht lustig aus. Aber das Ganze bekommt ja dann auch erst Leben, wenn man dann sich auch überlegt, wie bewegt sich die Kreatur und wie verhält die sich und so weiter und so fort. Und das sieht so cool aus. Also, und du wirst auch bis zum Schluss immer wieder neue Sachen sehen. Das ist total verrückt. Also du denkst, also es gibt ja viele Spiele, die halt immer wieder dieselben Gegner so vorsetzen irgendwie oder die sich einfach sehr stark wiederholen. Also wir hatten jetzt eingangs so ein bisschen über Final Fantasy 15 zum Beispiel gesprochen. Da sind die Gegner lange nicht so variantenreich wie bei Dragon Quest. Bei Dragon Quest hast du irgendwie, das hört einfach nie auf, dass da neue Sachen kommen. Also wirklich mit jeder, gefühlt mit jeden 20 Minuten kommt dann plötzlich dann doch irgendwie ein neuer Gegner in den Mix. Der hat jetzt nicht unbedingt so viel andere Stats, aber er sieht einfach komplett anders aus. Und allein da, das ist total abwechslungsreich. Also allein um da zu sehen, was für ein was für ein exotisches, ist fast wie bei Pokémon, also was für exotische Viecher es geben kann irgendwie. So diesen Antrieb hat man dann irgendwie auch bei den Kämpfen, das ist ganz cool. Und zu dem Kampfsystem, das finde ich auch geil gelöst. Also rundenbasiert ist ja jetzt so das wichtigste Stichwort. Also wirklich, du kannst, es gibt auch keinen Zeitdruck, du kannst also in aller Ruhe überlegen, was du jetzt als nächstes machst. Und du hast verschiedene, echt kluge Optionen, die diesen Kampf selber zu gestalten. Also du bist eigentlich immer mit 4 aktiven Figuren, insgesamt aber 7 Figuren unterwegs. Kannst auch die anderen Figuren, die so im Hintergrund sind, die kann man dann in manchen Aktionen auch noch so aus der Reservebank zurückholen, aber aktiv sind es immer diese 4. Und du kannst diese Charaktere mit einer KI versehen. Also du kannst denen sagen, du sollst so und so reagieren, sodass du nicht unbedingt deren Züge übernehmen musst. Oder du kannst halt einfach komplett die Kontrolle über alle Figuren nehmen. Das kann man sich dann immer aussuchen. Und das ist ganz cool insofern, weil dann Leute, die dann vielleicht jetzt die JRPG-Herausforderung suchen, die bekommen zusätzlich dann am Anfang des Spiels noch die Möglichkeit, sich das Spiel ein bisschen schwerer zu machen. Also die können dann zum Beispiel bei schwachen Gegnern sagen, okay, es kommen jetzt nicht, die werden nicht so, die leveln deinen Charakter nicht so stark auf oder es gibt die keine Möglichkeit, aus Kämpfen zu fliehen, solche Optionen. Und wenn man das kombiniert mit dieser KI-Option, kann dann eigentlich jeder Spieler gucken, wie will er das spielen? Also will er jetzt wirklich herausfordernde Kämpfe haben und wirklich jede Aktion einzeln machen? Oder gibt's, oder sind, ist man eher so ein Typ, dass man sagt, okay, ich will jetzt doch eher so auf die Story und jetzt nicht so mega viel machen? Dann muss man nämlich am Ende, wenn man die KI richtig einstellt, eigentlich auch nur seinen eigenen Charakter steuern. Und der Kampf läuft ansonsten von selbst ab. Das funktioniert gut. Und das Geile ist dann auch zusätzlich, dass es auch noch zwei unterschiedliche Kameraperspektiven gibt. Also es gibt diese so eine moderne 3D-Ansicht, die hat mich ein bisschen an Xenoblade Chronicles erinnert. Da kannst du mit deinen Figuren so durch die Gegend laufen und die so ein bisschen positionieren. Das bringt jetzt im Kampf aber nichts, weil die Abstände machen keinen Unterschied. Deswegen dachte ich jetzt an Xenoblade, sondern es ist einfach nur eine optische Sache und die Kamera ist eigentlich frei beweglich, aber wirkt dadurch starrer und das macht das Ganze langsamer. Aber total geil ist, dass man dann halt trotzdem noch in so eine klassische Kamera zurückwechseln kann. Und dort kannst du dann, dort wechselt die Kamera dann so automatisch und es sieht so aus wie in einem oldschooligen JRPG. So, dass du zum Beispiel, wenn die Figuren sich aufstellen, die stehen alle so in einer Reihe und wenn dann Angriffe ausgeführt werden, dann sitzt die Kamera zurück und du siehst dann halt diese Angriffsaktion dann deutlich in einem Bild und das ist echt ziemlich cool. Und das ist eigentlich so die Art und Weise, wie ich am liebsten gespielt habe. Klassische Kamera und volle Kontrolle über alle Figuren, weil dann hat man wirklich das Gefühl, wie bei den wie bei alten japanischen Rollenspielen.
Ja, also volle Kontrolle über die Figuren muss ich haben. Also das, oh Gott, ich weiß noch, hast du damals die Vanilla Persona 3 gespielt? Also bevor die das dann in der PSP-Version Gott sei Dank geändert hatten, wo du auch nur den Protagonisten gespielt hast. Und dann alle anderen irgendwie basierend auf KI was für dich gemacht hatten. Und da sind ja auch so Memes draus geworden, weil bestimmte Charaktere sich anders verhalten haben. Nee, ich muss bei sowas die volle Kontrolle haben, auch wenn jetzt Dragon Quest, weiß Gott, kein schweres Spiel ist. Nee, das also nicht. Das ist, da kann man sehr locker, flockig durchkommen. Das ist auch super für Anfänger geeignet. Das ist auch so ein super, ich habe damals die japanische Version, das war so ein wunderbares Wochenend oder so Samst oder so faules Sonntagsspiel. Ja, wo man sich so einfach. Ja, wo man sich so einfach so, ne, so ein bisschen gemütlich auf die Couch fläzt und einfach so ein paar Stunden in dieser Welt versinkt, zwischendurch immer wieder coole Story-Momente hat, aber auch einfach mal so ein bisschen rumgeht und einfach nur Gegner vermöbelt, in die Dungeons reingeht und die Atmosphäre, Musik und Welt einfach sowas in sich aufsaugt. Das finde ich halt total fantastisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, dass jetzt Dragon Quest nie so wirklich den großartigen Tiefgang bot für irgendwelche Leute, ne? Das ist jetzt nicht das Spiel, wo Personen wie die, keine Ahnung, in einem Shimigami Tensei auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchlaufen oder irgendwelche komischen Low-Level-Runs in Final Fantasy VII oder so machen. Für die ist das eher nicht gedacht, aber es ist einfach ein wunderschönes, wholesome Spiel, was eigentlich jeder wirklich genießen kann. Außer jemand sagt jetzt, er mag überhaupt keine rundenbasierten Kampfsysteme, dann kann ich das ansonsten eigentlich echt jedem nur empfehlen.
Ja, also das muss man sagen, wenn man sich diese, ich habe am Anfang, ganz am Anfang habe ich diese Option nicht gesehen. Das war, da habe ich echt gedacht, oh Gott, das ist ja alles Autopilot. Macht ja gar nichts. Und wenn man dann irgendwie von Spielen wie Final Fantasy 15 jetzt oder Xenoblade Chronicles kommt, dann ist man eigentlich eine höhere Geschwindigkeit eigentlich gewohnt. Also ich mag das eigentlich immer sehr gern, wenn die Spiele so sind wie zum Beispiel Resonance of Fate oder so, wo einfach eine Menge passiert. Ich brauche das irgendwie, diese Beschallung und diese Geschwindigkeit, weil ich dann auch das Gefühl habe, ich muss aufpassen. Dragon Quest ist da so, also wenn man diese Automatik einstellt, kann ich es auch nicht empfehlen. Also dann unterstreiche ich nochmal das, was du gesagt hast. Ich brauche halt auch die volle Kontrolle. Aber so mit der vollen Kontrolle geht's. Ich würde aber auch nicht sagen, dass das jetzt das beste Kampfsystem der Welt ist. Weil es halt einfach, ja, also in der Theorie sind so Sachen irgendwie wichtig, wie du die Figuren aufstellst und welche Support-Charaktere und so du halt in deiner Party drin hast, weil du hast halt, du kannst halt irgendwie bestimmte Rollen verteilen, du kannst halt sagen, einer kriegt den Bumerang, der Bumerang hat so einen All-Around Angriff zum Beispiel, damit kann man dann alle Gegner behaken, die auf dem Feld sind, dann kannst du natürlich auch sehr schwere Charaktere machen und dann andere Charaktere daneben stellen, die dann irgendwie Heilungsfähigkeiten haben. Wenn du das auf automatisch stellst, irgendwie kannst du dann auch sehen, wie gut das funktioniert, weil dann die KI dann auch in der Regel dann auch den besten beste Option auswählt, wenn du das möchtest. Und dann kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Also muss ich schon echt dumm anstellen, um die Kämpfe zu verlieren, fand ich. Also ich bin nicht einmal gestorben im ganzen Spiel.
Nee, deswegen meinte ich ja, also es ist ein recht einfaches Spiel. Es ist jetzt auch, ich hatte jetzt schon von ein paar Leuten gehört, die auch so ein bisschen die Serie hauptsächlich so mit Dragon Quest 9 kennengelernt haben, auf dem DS. Das war ja auch ich meine, irgendein externer Entwickler, der das gemacht hat. War das nicht ein Level, das war doch auch ein Level-5-Spiel, genau wie Dragon Quest 8, oder? Und die haben da sehr viel rumexperimentiert, also auch mit so Klassensystemen, die man eigentlich mehr aus so den alten Final Fantasies herkennt. Und ein bisschen mehr so Customization auch zugelassen hat. Und Dragon Quest 11 ist halt sehr traditionell, was sowohl, ne, die Charaktere haben alle feste Klassen, lernen alle feste, wenn man im Level aufsteigt, vorgegebene Fähigkeiten und Zauber in der Reihenfolge fest. Und ja, also ich stimme dir, ich gebe dir total recht, das ist kein tiefes Kampfsystem, das ist nichts, wo man sich irgendwie großartig drin entfalten kann, wo man wirklich super viel drüber nachdenken muss, außerhalb von Bosskämpfen. Und ich mag es persönlich natürlich auch, also ein rundenbasiertes Kampfsystem funktioniert ehrlich gesagt dann am besten, wenn du wirklich jeden einzelnen Schritt taktisch überlegen musst, also wie in einem guten Shimigami Tensei zum Beispiel, oder gerade auch, ne, wo rundenbasiert, auch so Zufallskämpfe, die das Spiel jetzt zwar nicht hat, die funktionieren auch besser, wenn es wie so ein Advent Odyssey das macht, wo man so einen Counter noch dabei hat, der einem anzeigt, okay, wie nah ist man jetzt wirklich davor dabei, irgendwie so einen random Encounter zu haben, und muss da eben auch mit seinem Exploration in dem Dungeon und den Ressourcen eben gucken, wie das zusammenpasst. Dragon Quest ist einfach ein Spiel, das will dir eine ganz andere Erfahrung geben. Das sagt sich von vornherein, das soll was Entspannendes sein, das soll einfach was sein, wo man sich ein bisschen auf die Welt, die Monster-Designs, die Charaktere und die Handlung einlässt, und alles andere ist einfach nur auf einen sehr wunderbaren, hohen Level poliert. Aber da ist jetzt nichts, was rein mechanisch gesehen wirklich anspruchsvoll oder tiefgründig oder irgendwie so mitreißend ist. Also das muss man im Vorfeld wirklich wissen. Das ist einfach eher so ein Spiel zum Entspannen. Also ich glaube, gerade in Japan ist es auch einfach was so ein bisschen das in der Kultur verankerte Traditionsgefühl und Nostalgiegefühl einfach vorantreibt. So ein festes Ding, wo man sich einfach, okay, ich habe Dragon Quest in den 80ern gespielt, jetzt kommt Dragon Quest neu raus, das kann ich immer noch genauso spielen, und da muss ich gar nichts irgendwie an mir oder sonst wie an der Umwelt verändert haben.
Ja, genau. Also ich denke, an diese Leute richtet sich das auch. Also schlecht ist es das alles überhaupt kein Fall. Ich finde halt dieses Entspannte, was du auch unterstreichst, ich finde, das ist auch durchaus ein positiver Charakter. Und es ist wirklich, also ein Spiel, das kapiert dann auch jeder. Also japanische Rollenspiele können manchmal auch wirklich sehr kompliziert sein oder durch eine Echtzeitkomponente auch schwer zugänglich sein. Ich weiß halt zum Beispiel, dass relativ ein paar von meinen Freunden hatten wirklich Schwierigkeiten, in Final Fantasy 15 zum Beispiel reinzukommen, weil man diese Option, dass da die Züge sozusagen unterbrochen werden mit jedem Schlag, die muss man ja auch erstmal aktivieren. Da gibt's ja irgendwie zwei Modi. Und das Ganze ist für viele sehr verwirrend gewesen. Also viele wussten nicht so, oh Gott, was passiert hier? Also es sieht zwar geil aus, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Und bei Xenoblade Chronicles 2, das ist jetzt auch so ein jüngeres Beispiel, ein Spiel, das ich super gerne gespielt habe, freue mich wie verrückt auf dieses Add-on. Aber mein Gott, bis man dieses Kampfsystem mal geschnallt hat, also da vergehen schon echt einige Stunden. Da muss man dann wirklich ziemlich lange drin sein. Und ich habe dann auf der Messe diesen DLC angespielt, der jetzt demnächst rauskommt. Und ich habe innerhalb von einem Jahr die Hälfte schon wieder vergessen. Also so kompliziert ist das ganze Ding. Und Dragon Quest hat das Problem nicht. Dragon Quest ist, der eine schlägt, der andere schlägt. Der andere schlägt stärker, der andere dann auch. Das ist ein Grundprinzip. Und wenn du zu wenig Energie hast, dann musst du halt einfach mal heilen und dann immer abschätzen, heile ich jetzt, schlage ich jetzt drauf und so, und das ist ganz cool. Aber dafür sind die ganzen Sachen, die drumherum sind, die machen halt trotzdem immer noch Spaß. Also du kannst halt grinden und dir mit Rohstoffen irgendwie Sachen spielen zum Beispiel, was ein sehr, sehr cooles kleines Minispiel ist irgendwie. Und du hast dann natürlich die Möglichkeit, dann auch bei Händlern irgendwo neue Sachen zu kaufen und so. Und dann, man will halt schon irgendwie immer besser werden und sich steigern und so. Man hat da schon richtig Bock drauf. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Man darf sich nur nicht, und das so wirklich, deswegen gibt's ja auch diese Option am Anfang des Spiels, dieses drakonische Quest oder so heißt das hier in Europa. Man darf halt nur nicht, wenn man das normale Spiel startet, direkt am Anfang sich total hochgrinden, weil dann geht man noch spielender durch dieses ganze Spiel durch. Also man kann sich da wirklich auch am Anfang ein bisschen overpowern direkt. Also dann muss man sich wirklich entscheiden, will ich jetzt nur Story spielen?
Außer natürlich, Leute mögen das, ja, ne? Okay. Also es gibt ja auch Personen, die finden das total geil. Ich meine, ich kenne das ja, es gibt ja da auch extra Spiele für, so die das Gea-Reihe, die ist ja dafür gemacht, sich zu overleveln. Nee, das finde ich auf jeden Fall da super. Ich wollte nur noch mal so kurz erwähnen, weil Gerade wenn Leute dann auch so reingehen, vielleicht so ein bisschen erschrocken sind, so, oh, das ist aber, ne, so sehr reduziert und so. Nur mal so im Vergleich, die japanische Fassung hat keine Sprachausgabe, nicht mal das Intro, was bei uns eben vertont ist, genauso wie auch sehr viele andere Dialoge. Da ist nichts vertont, gar nichts. Da ist einfach nur Untertitel und ein bisschen Bleep-Bloop, während die Zeichen unten erscheinen. Auch die Menüs, ne? Also wenn man jetzt bei uns schon denkt, oh, die sind aber, ne, man spielt wie vielleicht was wie Persona 5 oder so und kommt dann hier hin, oh, das ist aber schon sehr, sehr reduziert und sehr, sehr traditionell. Die PS4-Menüs in der japanischen Version sehen aus wie auf dem Super Nintendo. Das kann man auch, also wer das sich mal ansehen möchte, ich habe ja anfangs erwähnt ja auch ein Video zu Dragon Quest 11, so einen Ersteindruck damals von der japanischen Version gemacht, wo ich eben auch das Videomaterial zeige, da sieht man das ganz gut. Was sie nicht verändert haben, was beim letzten Mal für Dragon Quest 8 im Westen angepasst wurde, ist der Soundtrack. Damals bei Dragon Quest 8 haben wir einen Orchester-Soundtrack bekommen, extra, dieses Mal nicht, und haben eben auch diese. Also ich glaube, Micha kann da, glaube ich, ein bisschen besser sich drüber aufregen als ich, aber wir haben halt einfach nur die alten MIDI-Versionen, die Japan auch gekriegt hat, hier bekommen.
Oh Gott. Okay, sind wir jetzt beim Soundtrack, ne? Also, ganz kurz noch, was auch noch drin ist, ist eine englische Loka, hast du, glaube ich, gerade gesagt, ne? Also, das wollte ich nur noch mal unterstreichen. Ja, genau. Ich finde die englische Loka persönlich sehr, sehr gut. Da war ich total positiv überrascht. Es sind natürlich englische Sprecher, die einen Dialekt haben. Das ist so, ich weiß nicht, was für Lokalisationsstudios die da nehmen, aber klar, die haben alle diesen britischen Slang. Ich muss aber ehrlich sagen, dass zu diesem Toriyama-Stil passt das irgendwie ganz gut. Hat mir besser gefallen als bei Xenoblade von der englischen Sprache.
Ich weiß gar nicht, hat das eine deutsche Übersetzung, eine schriftliche?
Ja, es hat auch deutsche Texte.
Ah, okay.
Das ist ein bisschen doof, weil die deutschen Texte sind sehr gut. Auch so dieser, weißt du, so im Stil dieser alten Nintendo-Übersetzung, also ein bisschen freier, locker, sehr, sehr gut im Ton, passt auch super. Das einzige Problem ist, dass die auch die Namen so eingedeutscht haben und dort haben sie dann wie soll man das sagen, also sie haben dann so Ortsnamen und Namen von Charakteren ausgetauscht. Wenn du dann parallel, also es gibt halt keine englische Sprachausgabe, keine deutsche Sprachausgabe, sondern nur Englisch. Und im Englischen sind die Namen dann wieder anders. Wenn du also beides gleichzeitig hörst und liest, dann ist es mega irritierend. Also dann heißt der eine irgendwie Roy im Englischen und der im Deutschen heißt er Kevin, mal übertrieben gesagt. Und dann weißt du überhaupt gar nicht, worüber die da reden. Also das ist der einzige Manko, da haben sie dann nicht abgestimmt, wie die Namen dann irgendwie sind, weil du hast im Deutschen wirklich dann auch teilweise einen deutschen Namen, so Sandra oder so, direkt am Anfang und eigentlich heißen die Figuren komplett anders. Das ist der einzige Nachteil in der Loka. Also ich würde empfehlen, auch wenn die Texte sehr gut sind, die Deutschen, wenn man Englisch versteht, dann auch wirklich auf Englisch zu stellen, weil dann hat man nicht diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Versionen. Ist davon abgesehen aber wirklich gut. Also die haben irgendwie einen Algorithmus in den Zwischensequenzen und so auch drin, dass die Lippen sich nur bewegen, wenn man irgendwie, wenn die Charaktere auch was sagen, das haben sie irgendwie, da gibt es also Techniken, dass sie, ne, dass es lippensynchron wirkt irgendwo. Das sieht sehr, sehr gut aus. Die Charaktere haben alle auch irgendwie so eine Motion-Capturing-Bewegung. Also das hat mich auch total erstaunt. Sie generell, die Zwischensequenzen sind alle sehr gut gemacht, sehr gut inszeniert und es macht richtig Spaß, dieser Geschichte zu folgen. Und echt gute Looker. Also ich war sehr überrascht, wie gut das geworden ist. Hat mir teilweise, also Square Enix lässt sich da ja eh nicht lumpen, aber da haben sie wirklich dann nochmal ordentlich Budget reingebuttert, um das Ganze an den Westen anzubringen. Und es passt trotzdem gut zusammen. Ja, bis auf die Musik. Oh Gott. Also irgendwie, ich hatte ja, wie gesagt, ein Interview mit den Leuten, mit Hori und so weiter. Saß dann mit denen da war dann auch der Grafiker noch mit dabei und der Produzent und Game Designer und so. Und das war alles ganz interessant. Und dann habe ich dann irgendwann die Frage gestellt, wie denn so die Musik zustande gekommen ist. Und dann ging plötzlich die Mundwinkel runter. Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich verstanden, wieso. Lass uns erstmal kurz bei den Spielen bleiben, bevor wir begründen, warum das auch außerhalb des Spiels ein Sack ist. Also, im Spiel ist das so, dass seine Kompositionen an sich ganz gut sind. Also, es passt gut zu Dragon Quest. Es macht natürlich Dragon Quest aus. Daran gibt es keine, habe ich keine Kritik. Es ist eine Musik, die ist gut gemacht. Das Problem ist nur, er verwendet ein Instrumentenset, das wirklich klingt wie aus einem Keyboard in den 90ern. Also, es ist unglaublich, es sind unglaublich schlechte elektronische Instrumente dafür verwendet worden. So, also wirklich, wenn ihr euch so zurückerinnert, damals auf dem 486er oder vielleicht so in zu frühen PlayStation-Zeiten gab es ja dann oft der Musik, die diesen typischen MIDI-Charakter, sagt man ja, hat. Technisch ist diese Bezeichnung nicht ganz korrekt, aber ich glaube, darunter verstehen die Leute aber sofort auch das, was wir meinen. MIDI ist eigentlich nur eine Schnittstelle. Das sagt eigentlich überhaupt gar nichts mehr über die Tonqualität aus. Aber was viele Leute unter MIDI-Sound verstehen, ist halt so, wenn einfach alles irgendwie sehr künstlich und sehr, sehr sehr so computermäßig irgendwie klingt. So. Und das Problem ist, dass der, es gab halt vorher von seinem Soundtrack auch mal orchestrierte Versionen. Es gab sogar von einem älteren Dragon Quest dann einfach so Orchester-Varianten, die dann halt da reingekommen sind. Und die gibt's diesmal nicht. Also er hat irgendwie es geschafft, die Rechte an der Ausspielung seines Soundtracks dann einzubehalten. Also nicht verteilt und hat gesagt, nö, also ich behalte mir das vor, dass es dann irgendwann mal auf einem Konzert oder so irgendwie vorgespielt wird, meine Stücke, aber ich möchte nicht, dass diese orchestrierten Stücke in dem Spiel auftauchen. Und das wäre ja alles gar nicht dramatisch. Also das geht nicht darum, dass es irgendwie nicht orchestriert ist, weil es gibt ganz viele Composer, wie zum Beispiel Hans Zimmer oder so, die machen das genauso, aber die verwenden halt Libraries, die vernünftig klingen, also die halt wirklich auch realistisch klingen. Und das ist mittlerweile echt keine Kostenfrage, weil gute Libraries kosten irgendwie so, ich weiß nicht, 1.000 Euro, lass es 2.000 Euro sein. Also für eine Firma ist es wirklich wenig Geld, dass da investiert werden muss, damit man da einfach Instrumente bekommt, die auch realistisch klingen. Und es zeigt sich vor allen Dingen in den Trompeten und in den Geigen. Also da, also Flöten und Blasinstrumente, das geht irgendwie noch so, da kann man mit leben. Aber immer dann, wenn die Geigen und Flöten irgendwie einsetzen, dann hast du auch überhaupt gar kein Gefühl für irgendeine Form von Dynamik. Also es ist, wenn man ein Instrument spielt, ist ja immer der Mensch irgendwie mit dabei und der akzentuiert bestimmte Töne auch auf seine eigene Art. Also wenn du zum Beispiel, stell dich einfach mal eine Klaviertaste vor, dann machst du nicht die, also du hast immer so einen Druckpunkt, da ist irgendwie, man hört Nebengeräusche, man hört den Anschlag, man hört das, je nach Mikrofon dann auch, dass der Finger irgendwie drauf drückt. Man merkt auch einfach, da ist irgendeine Form von Mechanik irgendwie hinter. Und hier hast du einfach nur so einen ganz flachen Midi-Ton, der an vielen Stellen, es gibt so redundante Stellen, die dann einfach immer wieder denselben Ton irgendwie zeigen zum dramatischen Effekt. Und das klingt total, ich weiß nicht, wie eine Schallplatte. Also es klingt wie eine kaputte Schallplatte an vielen Stellen. Es ist schwer zu beschreiben, wenn ihr es hört, hört ihr es auf jeden Fall sofort. Es klingt, also es gibt jetzt isst die Katze mein Eis. Oh Gott, Entschuldigung, ich muss hier gerade mal mit der Katze kämpfen. Hast du jetzt gerade ernsthaft mein Eis hier gegessen? Was soll denn das? Also es klingt wirklich, es tut teilweise echt weh. Also es ist wirklich so von, manchmal sind die Töne auch sehr schrill. Manchmal die Trompeten, die wumsen da irgendwie im Hintergrund undynamisch hin und her. Es ist ein teilweise schwer zu ertragen, die Musik. Und ich verstehe nicht, wieso Square Enix das hat durchgehen lassen. Von der Qualität ist es grauenhaft. Ich würde hier gerne einfach gleich ein Beispiel einspielen, dann wisst ihr sofort, was ich meine.
Ich kann das total verstehen. Da ich die Dragon Quest Sounds zuletzt noch aus den originalen NES-Spielen gewohnt bin, die ich glaube vor einem Jahr oder zwei mal kurz nachgeholt habe, fand ich das jetzt persönlich nicht so schlimm auf den Ohren. Ich kann es natürlich gerade aus deiner Sicht wesentlich besser nachvollziehen und stimme dir da auf jeden Fall zu. Was ich bei dem Typen einfach nur so grauenhaft finde, ist seine generelle politische und soziale Einstellung, weil er zu den Leuten gehört, die eben ja die Grauentaten der japanischen Armee während des Zweiten Weltkrieges leugnen. Also ne, das ist so auf dem Level des Holocausts leugnen, nur dass das in Japan nicht wie bei uns rechtlich bestraft wird. Also das sind dann ne, so Sachen, dass die die vor allem die ganzen Aktionen der Armee, die eben zum dazu geführt haben, dass die USA denen das Öl abgezogen haben während des Zweiten Weltkriegs, ist einfach so von dem, nee, das sind dann fälschliche Aussagen, irgendein Bias der Leute und hier versucht uns irgendjemand was zuzuschieben, wir als wir die japanische Armee hat, war nie so schlimm die ganze Zeit. Und zusätzlich ist der Typ auch einfach noch voll das homophobe und transphobe Arschloch. Also, und dass das einfach in der japanischen Firmenkultur dadurch, dass er so eine Reputation hat und so lange darin gearbeitet hat und durch eben dieses, durch die Wertschätzung des Alters, gerade innerhalb von Firmen, 100% nie gefeuert wird, ist es einfach mega frustrierend, dass er dafür nicht mal irgendwie von seiner eigenen Firma auf den Sack kriegt oder so.
Also der seine politischen Aussagen übel. Also man muss dazu sagen, der Mann ist 87. Also schon, der wird wahrscheinlich eh nicht mehr so lange leben. Also das muss man auch, also das erklärt ein bisschen diesen Hintergrund, weshalb der so alteingesessen bei vielen anderen Sachen ist. Es ist halt keine Entschuldigung dafür, wohlgemerkt. Und ich glaube wirklich, seitens Square Enix ist das einfach eine Form von, ja, wir können den ja jetzt nicht rauswerfen. Wir können ihn ja jetzt nicht bei einer Serie, wo er jahrelang mitgearbeitet hat, nicht sagen, okay, da machst du nicht mit. Es ist wahrscheinlich, die denken sich, Dragon Quest 11 ist wahrscheinlich eh das letzte, höchstens das vorletzte Werk, an dem er dann arbeitet.
Das ist ja schon vorher bekannt. Das ist einfach nur so, dass innerhalb der Firmenstrukturen und wie gerade auch so eine Arbeitskultur in Japan ist, dadurch, dass er etwas macht, was eben nicht vom Staat als Unrecht angesehen wird, weil wie gesagt, diese Lügen zu vertreten, ist nicht strafbar im Gegensatz zu uns. Wenn das jetzt strafbar wäre und sonst was, klar, dann wäre das was komplett anderes. Aber dadurch, dass es halt nicht strafbar ist und er mit oben an der Spitze sitzt, einfach dadurch, dass er mit der dienstälteste Mitarbeiter der ganzen Firma ist, kann den da keiner irgendwer mehr irgendwas anhaben. Und das ist einfach nur dieses Frustrierende dabei, dass es überhaupt keine, dass er diesen ganzen Bullshit verbreiten kann und einfach überhaupt keine Konsequenzen für ihn hat.
Scheiße. Ist richtig scheiße. Also es lohnt sich da, wenn ihr mehr über den erfahren wollt, dann auch nochmal bei Google zu tun. Es gibt diesen sehr guten Kotaku-Artikel oder auch generell mal zu googeln. Also du hast ja, ne? Also Dragon Quest Asshole passt ja prima. und also ich habe erstens aus diesen politischen Gründen natürlich ein Problem mit ihm, aber selbst wenn man sagt, Werk vom Künstler trennen, die Entscheidung auf so derart antiquierte Instrumenten-Samples zurückzusetzen, ist für mich eine reine Provokation. Das hat auch nichts mehr mit Retro zu tun. Also
vor allem er könnte ja problemlos orchestrale Versionen machen. Eben. Er macht das ja auch. Aber das macht er eben nicht für die Spiele, weil das macht er für seine eigenen Konzerte, damit er da mehr Tickets verkaufen kann, um mehr Geld zu bekommen. Juhu!
Ja, das ist der einzige, ich glaube, das ist auch wirklich der Grund. Also ich glaube nicht mal, dass es eine künstlerische Entscheidung ist. Ich glaube, also ich habe am Anfang des Spiels noch überlegt, ja gut, es gibt ja auch so 8-Bit-Geräusche, die da irgendwie mit im Sounddesign eingebunden sind, mega cool. Und vielleicht soll das ja alles zu diesen Retro-Flair reinfügen. Da habe ich mir überlegt, ja, aber man kann auch auf clevere Art Retro-Flair erzeugen. Also wenn er wirklich wollen würde, es gibt ja viele Composer, die dieses Prinzip fahren, dass sie auch alte Synthie-Sounds einfahren, aber die wissen halt einfach auch ganz genau, weil sie gut komponieren können, welche Elemente auch angenehm zu hören sind und welche Elemente auch sich ergänzen. Und man kann durchaus auch eine Mischung aus beiden Sachen machen. Also man kann auch einen Orchester-Layer machen und elektronische Instrumente drüber setzen. Also es gibt so Composer wie Olivier Derivière zum Beispiel, die machen das ganz hervorragend. Die mischen auch viele, viele Elemente, modern, alt, aus verschiedenen Genres miteinander. Und es ergibt einfach ein schönes Gesamtbild. Also er hat einfach nur wahrscheinlich das gemacht, um Kohle zu machen. Er hat einfach nur, oder weiß nicht, um die Leute zu ärgern oder um den Spielern irgendwie zu bestrafen und zu sagen, es ist keine echte Musik. Ich weiß es nicht. Das ist irgendeine komische, den Grund verstehe ich einfach nicht. Weil einfach jeder Composer kann heute auf Libraries zurückgreifen zu einem vergleichsweise Taschengeld und man kriegt realistische Sachen mal raus. Also es gibt eine Firma zum Beispiel, die heißt Spitfire, die sind in London. Die machen hochwertige Sample-Libraries irgendwie. Ich habe ein paar davon gekauft. Da habe ich 500 weiß ich nicht, 500 bis 1000 Euro für bezahlt für so eine Library. Also ich glaube, so ein Klavier zum Beispiel, das Bechstein-Klavier kostet so 800 oder sowas irgendwie. Es klingt dann aber auch wie ein Bechstein. Also es ist dann wirklich, wenn man weiß, wie man die, und da sage ich es mal technisch korrekt, die MIDI-Funktionen, also wenn man wirklich die Anschläge setzt und so, und wenn man selber auch in der Realität dann auch Klavier spielen kann, ich habe Klavier gelernt und deswegen kann ich das per Keyboard so einspielen, dann klingt es halt auch am Computer wie ein normales Klavier. Also es ist, der Unterschied ist dann nur für extrem geübte, sehr audiophile Menschen zu hören irgendwie. Das hat mich 1000 Euro oder was gekostet. Das ist also jetzt wirklich nicht die Welt. Also für Square Enix wäre das kein Problem. Und er kann das auch. Ich verstehe nicht, warum er das nicht macht. Warum er sagt, nö, es soll wie scheiße klingen. Und es ging wirklich wie scheiße. Also hier nochmal ein weiteres Beispiel. Ich reite gerne drauf rum. Ich werde aber noch ein zweites Audiobeispiel reinpacken. Es ist furchtbar. Und das verstehe ich auch nicht, weil Square Enix macht normalerweise so gute Musik. Sie haben die Musik von Nier Automata mit diesem großartigen Composer. Und dann haben sie ja auch in Final Fantasy ständig geile Musik. Also durch die Bank. Also und experimentiert.
Es ist, ja, wie gesagt, es ist die Rolle, die er als mit Dienstältester in der Firmenstruktur in Japan bei Square Enix hat. Der kann sich einfach alles erlauben. Und wenn er sagt, nein, ich möchte halt nur das so drin haben, damit ich meine Warenkomposition eben auch alleine, ohne dass das Square Enix irgendwas mit zu tun hat oder großartig Geld mit verdient, kann er das eben dann selber verkaufen. Ja. Das ist dem scheißegal.
Ich will gar nicht. Ja.
Deswegen ist jetzt das restliche Spiel nicht irgendwie schlecht, weil ne, die anderen Leute, die daran arbeiten und die für alle anderen Aspekte des Spiels zuständig sind, gerade was eben die Handlung oder so betrifft und so. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass man sich das Spiel deswegen nicht holen sollte, aber es ist trotzdem etwas, was ich finde, worüber man zumindest Bescheid wissen sollte, einfach.
Ein Schandfleck auf dem ansonsten sehr guten Spiel. Also ich habe eigentlich ansonsten, also ich würde es echt empfehlen, also die einzige Einschränkung, das einzige Problem, das ich mit diesem Spiel ansonsten noch hatte, war, dass mir die Welten so ein Tick komprimiert vorkamen, aber das habe ich dann so ein bisschen so Richtung Oldschool-Design geschuldet, wenn man so von Spielen wie Final Fantasy XV oder die ganzen anderen größeren, Zelda ist wahrscheinlich das beste Beispiel, wenn man gerade von Zelda kommt, wo man wirklich das Gefühl hat, man wandert da durch so eine Landschaft, dann wird einem Dragon Quest komprimierter vorkommen. Das ist eine Frage von Präferenz, einem persönlichen Geschmack. Ich würde jetzt nicht das als Kritikpunkt formulieren, deswegen würde ich sagen, das sollte man nur vorher wissen. Es wirkt halt einfach alles ein bisschen kleiner und gestauchter. Ist aber für ein, wie du sagst, Samstag-Nachmittagsspiel aber auch ganz gut geeignet, weil man dann halt auch einfach eine überschaubare Welt hat und dann auch sich so Aufgaben ganz gut einteilen kann. Und ansonsten habe ich eigentlich keine Kritik, bis auf die Musik. Es ist wirklich ein echt cooles, traditionelles Rollenspiel. Und echt eins, wo, also gerade wenn man dieses ganz Oldschoolige wirklich in der hellen Konstellation so haben möchte und jetzt nicht so unbedingt zur neuartigen Mischung sehen will, dann ist das, glaube ich, wahrscheinlich jetzt das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt. Technisch sehr kompetent gelöst, sieht optisch wirklich sehr gut aus, läuft sauber auf der PS4. Kann ich an der Stelle einfach so mit dieser kleinen Einschränkung der Musik auch echt gut empfehlen.
Gilt für mich genauso. Auch nochmal genau der Hinweis, ne, man muss sich der Tradition, dieses Traditionsfokus bewusst sein, aber es ist trotzdem ein wunderbar schönes, super geschriebenes und eben trotz seiner Tradition und Einschränkungen einfach bis zu einem sehr hohen Grad polierten Spiel außerhalb des Soundtracks jetzt.
Oh, also dieser Soundtrack, ne? Der macht mich wirklich fertig. Das macht mich auch traurig. Macht mich wirklich traurig.
Keeps you up at night.
Echt, ey. Also jetzt nach Nier Automata, da habe ich wirklich die drei CD-Soundtrack mir auch gekauft, weil ich das so unglaublich schön fand von der Musik. Wir haben hier auch von Final Fantasy 13 ein paar Soundtrack-CDs, weil das war auch eine geile Mischung aus Elektronik und Klassik irgendwie, weil ich meine, da lässt Square ja auch die Hand dann irgendwie frei bei den Komponisten, das finde ich auch gut. Aber hier hätte man echt so von Produktionsseite sagen müssen, ja, so nicht, aber ja, dafür ist er dann einfach zu alt. Oh, aber ich glaube, Dragon Quest 12 oder irgendwelche Spin-Offs oder so, die werden wahrscheinlich dann nicht mehr seine Musik nutzen. Der ist jetzt halt sofort, es ist, wundert mich eigentlich, also das muss man sagen, dass er mit 87 noch Musik macht, krass, eigentlich.
Ja, anscheinend hat er ja nicht mehr viel gemacht.
Oder hat alte Stücke einfach wieder aufgewertet,
das,
oder?
Das klingt nämlich eher danach.
Glaube ich nämlich auch, ne? Das kann nämlich auch sein. Ja, wie dem auch sei. Also Dragon Quest 11 gibt es PS4.
Steam. PC ist auch rausgekommen und mal warten, was auf der TGS angekündigt wird, weil die Switch-Version soll ja noch nicht tot sein. Und im Gegensatz zur 3DS-Version könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass die Switch-Version dann eben auch im Westen erscheint. Ja,
also die 3DS-Version, über die wir eingangs gesprochen haben, die wird sehr wahrscheinlich aufgrund des 3DS, weil das halt einfach als Plattform hier im Westen nicht mehr so interessant ist, wahrscheinlich nicht mehr lokalisiert bekommen, was echt schade ist, weil das sieht echt geil aus. Aber die Switch-Version, da haben sie gesagt, also da war von offizieller Seite die Ansage, naja, das ist ja Unreal Engine und alles, wir können das nicht so eins zu eins auf die Switch portieren, weil dass die Switch dann so in der Form nicht packt, deswegen ist da einfach noch ein bisschen mehr Arbeit nötig. Aber ansonsten soll die auch ähnlich aussehen.
Ja, also ich bin mal gespannt, ob es einfach nur so eine Art Downgrade sein wird, ob sie sich vielleicht so einen neuen Artstyle, aber so eine andere Engine dafür gucken oder eben, dass das Ganze so transformiert wird, weil dafür dauert es auch mittlerweile zu lange und vielleicht haben sie es ja auch geschafft, so ihren eigenen Design-Kniff zu finden. Also ich meine, ich würde ja, stell mir jetzt mal vor, sie würden es aussehen lassen wie Dragon Quest 8, einfach nur so HD-mäßig hochpoliert. Das fände ich natürlich auch mega geil.
Ja, das wäre witzig. Ja.
Deswegen, also da einfach mal TGS abwarten, ansonsten PlayStation 4 und PC ist es aktuell eben auch erhältlich.
Genau. Ja, schönes Ding, Björn. Das war Dragon Quest 11 mit einem kleinen Aufreger am Ende.
Muss auch mal sein.
Ja, man kann ja nicht alles hier loben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns sehr wahrscheinlich bei dem nächsten japanischen Rollenspiel wieder. Wirst du Xenoblade das DLC spielen, oder?
Nee, aber es kommen ja noch so ein paar andere japanische Titel dieses Jahr raus. Kommt eins auch raus, wo ich vor einem halben Jahr schon die japanische Version durchgespielt habe. Da freue ich mich schon drauf.
Was? Du holst dir immer die japanischen Versionen. Das ist so krass, ey. Ja, welches denn?
Fist of the North Star Lost Paradise.
Oh.
Weil das ja noch nicht bekannt, das war ja noch gar nicht bekannt, dass das überhaupt bei uns rauskommt.
Ja. Kommt jetzt aber echt Ende September.
Kommt ja jetzt, glaube ich, schon im Oktober.
Jetzt bald auf jeden Fall.
Da bin ich sehr gespannt auf die Lokalisation, weil die Lokalisation der letzten vier Yakuza-Spiele oder der letzten fünf, also quasi 5-0, beide Kiwamis und 6, die waren exzellent, das Team, was da dran gearbeitet hat.
Das stimmt, kann ich bestätigen. Da bin ich auch mal gespannt. Es ist ja quasi dasselbe Team. Cool. Dann glaube ich, sehen wir uns zu Fist of the North Star, bin ich mir ziemlich sicher. Alles klar. Cool. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr. Achso, stimmt. Ich muss noch, also die Traditionsfrage ist natürlich, wo findet man dich denn?
Man findet mich entweder auf YouTube unter dem Namen Speckobst, da ist mein Kanal, wo ich ab und zu auch mal Videos hochlade zu Videospielen, Video-Essays und so ein Kram. Oder ansonsten kann man mich jederzeit bei Twitter @Speckobst finden und eben auch noch ganz wichtig, dass ich bin Teil der YouTuber-Gruppe Unlimited Ammo, wo wir eben auch unseren eigenen Podcast Unlimited Ammo haben, wo wir alle möglichen verschiedenen Sachen wie neben Spielen auch Filme, Serien, Anime, Manga, Sport sogar seit neuestem besprechen und auch unseren wöchentlichen Cast haben, in dem wir einfach so über die vergangene Woche so ein bisschen berichten und da eben teilweise jetzt mittlerweile auch sehr oft so politische Themen mit aufnehmen und das eben besprechen. Also wer da auch zuhören möchte, kann sich dann auch einfach mal bei seinen Podcast-Apps Unlimited Ammo anhören. Das würde mir sehr, sehr gefallen, falls die Zuhörer und Zuhörerinnen da mal vorbeischauen würden.
Sport?
Ja. Ich habe damit nichts zu tun, das ist irgendwie so Fußballgedöns, ich weiß nicht, da treten irgendwie so ein paar Leute so einen Ball hin und her, ich habe keine Ahnung, aber aus irgendeinem Grund hat ein paar von uns Lust darauf, darüber zu reden.
Ja. Nicht so nein, ich sage halt nicht, das ist schlimm, das ist nicht so überraschend, aber das ist so, dafür gibt's noch, ja, cool. Also Animation Ammo kann, da gibt's auch einen coolen Discord übrigens, so wie bei uns gibt's halt auch zu Animation Ammo einen Discord. Da kann ich nur empfehlen, dann auch auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Cool, Björn, dann Fist of the North Star ist hier schon in den Startlöchern. Da wird einiges kommen. Bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch noch viel Spaß vielleicht spielt ihr ja Dragon Quest, vielleicht könnt ihr uns dann einfach mal schreiben, wie ihr das findet. Wir sind auf jeden Fall in entsprechenden Kanälen verfügbar. Und wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Ciao.